Einspruch.
FAZ Einspruch. Der Podcast, der die Woche neu verhandelt.
Seid gegrüßt, liebe Hörerinnen und Hörer, hier beim FAZ Einspruch Podcast. Folge Nummer 27 haben wir heute am 29. Mai 2018. Und es begrüßen euch wie immer ich, Konstantin van Leinden, sowie die wunderbare
Corinna Budras. Du bist heute so salbungsvoll. Und so wird es auch.
Wir machen das mal anders. Ja. Jedes Mal das gleiche Sätzchen ist ja irgendwie auch langweilig. Bevor wir gleich zu den Themen kommen, greifen wir nochmal unsere Hausmitteilung aus der letzten Sendung auf. Da hatten wir ja schon verlautbart, dass wir bald erstmalig live zu sehen sein werden, nämlich kommende Woche Donnerstag beim Anwaltstag. Und nachreichen wollen wir jetzt die Uhrzeit, zu der das stattfindet. Das wird 12.45 Uhr losgehen. Und höchstwahrscheinlich im Ausstellungsbereich stattfinden. Und zwar entweder am Einspruchstand oder am Stand des Anwaltvereins. Dieser zweite Punkt ist aber eben noch nicht so hundertprozentig geklärt, weil es da noch ein paar technische Fragestellungen zu beantworten gibt. Und wir werden in unserem Blog, den ihr findet unter blogs.faz.net/Einspruch, dann aber nochmal einen kleinen Eintrag verfassen, wo das also exakt drin steht, sobald wir es eben selber wissen. Wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen, wenn der eine oder andere von euch Lust verspüren würde, da mal vor Ort vorbeizukommen und sich das anzuhören, vielleicht auch ein Wort mit uns zu wechseln.
Genau, am 7. Juni also, 12.45 Uhr in Mannheim auf dem Deutschen Anwaltstag. Und da ist in der Tat auch immer die Möglichkeit, uns direkt Feedback zu geben. Das ist immer die schönste Art. Kommen wir jetzt zu den Themen. Da hätten wir noch Nachträge zu vergangener Woche, durchaus auch Positives zu vermelden. Und dann steigen wir auch gleich in die Themen ein. Und zwar hat jetzt gerade wirklich vor 2 Stunden das Oberlandesgericht Köln entschieden, welches Schicksal die Rekordentschädigung ereilt, die der Altkanzler Kohl noch erstritten hat. Wenn wir uns dunkel erinnern, ging es um 1 Million Euro, die er gegen seinen ehemaligen Biografen vor Gericht erstritten hat. Und da war noch einiges nach seinem Tod offen. Da kommen wir gleich zu. Dann gibt es ebenfalls im Fall Harvey Weinstein neue Entwicklung. Übrigens wird er Weinstein
aus. Weinstein, ja, ist nicht wie der Weinstein, genau, in der Flasche.
Harvey Weinstein, also wurde nämlich am vergangenen Freitag einem Haftrichter vorgeführt. Und das geht als Durchbruch in dem Strafverfahren gegen ihn. Und offensichtlich läuft es nun auf eine Anklage aus. Also das werden wir auch intensiv besprechen. Eine Anklage gibt es schon gegen diverse Fußballfunktionäre, unter anderem Theo Zwanziger, wegen der WM 2006. Wir erinnern uns das Sommermärchen. Und wie es dazu kam, wird jetzt in der Tat die Staatsanwaltschaft und die Gerichte beschäftigen.
Wird jetzt eher im Nachhinein zu so einem grimmigen Horrormärchen, zumindest für einige Beteiligte.
Ja, das mag wohl sein. Dann haben wir noch das gerechte Urteil, selbstverständlich. Aber zuerst kommen wir zum Nachtrag, insbesondere was die Datenschutzgrundverordnung angeht, über die wir ja vergangene Woche ziemlich in extenso gesprochen haben.
Genau, also ja, keine Sorge, es folgt jetzt nicht nochmal ein vertiefter Einstieg in die ganzen rechtlichen Fragestellungen, aber was wir ganz wissenswert und vielleicht auch unterhaltsam fanden, waren einfach so die Konsequenzen, die verschiedene Leute jetzt aus dieser DSGVO gezogen haben und auch die Kollateralschäden, die ihre Einführung so verursacht hat. Denn es ist wirklich unglaublich, wie sehr das irgendwie die Leute beschäftigt und wie groß auch das Bewusstsein dafür ist, dass da jetzt ein neues Gesetz in Kraft tritt und man möglicherweise deshalb irgendwie Dinge anders machen muss als vorher. Also wirklich bis dahin, dass das meine pakistanische Putzhilfe mich gefragt hat, ob er auf seiner Homepage, die noch nicht mal eine richtige Homepage ist, sondern so ein kleiner Eintrag bei Google, jetzt irgendwie irgendwelche Mechanismen zum Datenschutz einführen müsste. Da steht letztlich nur seine Telefonnummer drauf und dass er halt irgendwie Wohnungen und Geschäftsräume reinigt. Also ne, es ist, kommt echt überall an und beschäftigt viele und Es hat sehr viele zum Beispiel Schließungen von Blocks gegeben, sicherlich teilweise auch
voreilig, ne?
Voreilig, genau, würden wir sagen. Also auch vielleicht aus so einem Protestgefühl heraus oder wie auch immer. Also,
ja, oder so eine tiefe Verunsicherung, ne?
Ja,
also es ist schon unglaublich, was da an Horrorszenarien in der vergangenen Woche insbesondere aufgebaut wurde, ne? Also das geht schon, das fand ich schon auch gruselig.
Ja, aber es sind eben auch Szenarien und keine Gewissheiten.
Ja,
ne?
Genau.
Also, aber das war jedenfalls mal eine Sache, die passiert ist. Auf Twitter wurden sehr, sehr viele Konten Minderjähriger gesperrt, die für eine Einwilligung die Zustimmung ihrer Eltern benötigen würden für eine wirksame, und die war jetzt jedenfalls mal insoweit nicht dokumentiert. Beispielsweise diese Bibi, die glaube ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so genau, was die macht, aber es ist so eine Influencerin.
Entschuldige mal, es ist einfach die Influencerin in Deutschland.
Ja, die macht so irgendwelchen Schminkscheiß, ich weiß nicht genau.
Sie macht, ja. Und sie hat eine eigene Produktlinie übrigens. Eine ziemlich erfolgreiche Person.
Ich ziehe meinen Hut. Die jeden Jedenfalls hat irgendwie offenbar auf einen Schlag 60.000 Follower verloren, weil eben entsprechend viele ihrer Fans offenbar noch nicht 18 waren.
Was übrigens insofern eine erstaunlich geringe Zahl ist, weil ihre Follower, glaube ich, echt in die Millionen gehen.
Also, ist das tatsächlich so extrem?
Ja, ja.
Okay, ich sehe schon. Ja,
haben wir übrigens
letztens, langsam in das Alter, wo die Welt mich abhängt.
Ich weiß es deswegen so genau, weil wir in der Sonntagszeitung ziemlich genau uns das mal angeguckt haben, was die eigentlich so macht und wie, welche Produkte sie wie auf den Markt wirft.
Okay. Gut, dann bei amerikanischen Medien gab es auch verschiedene interessante Bewältigungsstrategien. Manche haben einfach Zugriff von IP-Adressen, die aus Europa stammen, komplett geblockt. Die konnte man einfach nicht mehr lesen. Andere haben erstmal weitergemacht wie gehabt, und wieder andere haben jetzt quasi ein, wie soll man das sagen, Zwei-Klassen-Bezahlmodell eingeführt. Hm. Eins für EU-Bürger und eins für den Rest der Welt. Und das für EU-Bürger verzichtet eben auf Tracking. Das heißt, es werden keine Cookies gesetzt, um alle möglichen Präferenzen zu erfassen und entsprechend personalisierte Werbung auszuspielen. Dafür kostet es aber auch mehr, ja. Also das ist ja vielleicht sogar, sagen wir mal, ein ganz legitimer Ansatz.
Ja, ich fand ihn sehr
überraschend.
Solange
man die Wahlfreiheit hat.
Ja, hat man ja leider nicht.
Hat man leider, ne? Ja, eben,
das
genau.
Das ist also genau der Punkt.
Ne, das fände ich ja noch einen überzeugenden Ansatz, zu sagen, okay, wenn euch das wirklich stört, dann müsst ihr aber auch einsehen, dass uns halt irgendwie Werbeeinnahmen einfach entgehen, die müssen wir irgendwie wertmachen, dann könnt ihr es für mehr Geld ohne personalisierte Werbung haben oder eben für weniger Geld mit. Mhm. Ne, aber natürlich, ja.
Das war genau das, was Facebook auch dann vorgeschlagen hat, ne, im Zusammenhang mit der Anhörung vor dem amerikanischen Senat. Das wäre dann aber in der Tat so eine freiwillige Sache oder eine Wahl der Nutzer. Aber hier ist es eben tatsächlich der Rechtslage geschuldet. Ne?
Mhm. Ja, was haben wir noch? Naja, alle möglichen Online-Dienste, Spielchen, Apps und so weiter, die mal zeitweise jedenfalls jetzt offline sind, weil sie es nicht geschafft haben, da rechtzeitig die nötigen Anpassungen vorzunehmen. Ach ja, und genau, vielleicht noch als letztes Kuriosum in dem Zusammenhang. Ist auch ganz witzig, wir stehen ja, also ich und du bestimmt auch, auf den Presseverteilern von sehr, sehr vielen deutschen Gerichten. Und auch die haben natürlich irgendwie jetzt diese Bestätigungsmails versendet, dass man also weiterhin deren Post erhalten möchte. Und das ist ganz bemerkenswert, dass selbst die Gerichte, wo man ja also eine gewisse Rechtskunde berechtigterweise vermuten dürfte, offenbar sich durchaus nicht einig sind, wie das jetzt eigentlich anzustellen sei. Die meisten haben einfach nur eine Mail geschrieben, wo auf die Datenschutzerklärung hingewiesen wird und weiter nichts. Einige, schon weniger, haben eine Mail geschickt, wo dann so ein Link drin war, den man anklicken musste, um zu bestätigen, dass man weiterhin Mails von ihnen empfangen will. Ein gewisser Verwaltungsgerichtshof hat allen Ernstes wirklich eine Mail mit so einem angehängten PDF, das man ausdrucken, ausfüllen und handschriftlich und unterschreiben und dann entweder
faxen
oder einscannen und per Mail wieder zurückschicken sollte. Das ist natürlich wirklich Wahnsinn. Man stelle sich mal vor, man müsste das für jeden Verteiler jetzt irgendwie so machen. Also naja, wie auch immer, man sieht, es herrscht da wirklich viel Verunsicherung bis hinauf in die Justiz. Aber gut, das wollten wir einfach nochmal so erzählt haben. Link zu einer entsprechenden Auflistung, wo auch noch ein paar weitere Dinge drinstehen, packen wir euch wie stets in die Shownotes.
Genau, dieser Link ist höchstwahrscheinlich bei FAZ-Einspruch erschienen, nehme ich an. Ne?
So schaut's aus.
Genau,
und das wäre ein Anlass, nochmal zu erwähnen, was eigentlich FAZ-Einspruch ist.
Genau. Unser Online-Magazin, das sich an juristisch interessierte Personen richtet.
Ich glaube, die beste Art, es zu erklären, ist zu sagen, wenn ihr diesen Podcast mögt, werdet ihr das Angebot mögen.
Lieben.
Ja. FAZ-Einspruch.de, da findet ihr alles weitere dazu und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr es abonnieren wolltet. Zwei. Erstmal ganz kurz eine kleine Korrektur. Bei der AfD-Klage habe ich gesagt, es könne an der Klagebefugnis scheitern, es könne aber auch an der 6-Monats-Frist scheitern. Letzteres stimmt nicht. Sie haben die Mitte April erhoben und damit auf jeden Fall fristgemäß nach der letzten Bundestagswahl und erst seit der letzten Bundestagswahl sind sie ja überhaupt Fraktion im Bundestag und somit überhaupt in der Lage, ein Organstreitverfahren zu betreiben. So, das wäre dann hiermit jetzt auch richtig gestellt. Und ja, in der Tat, dann haben wir noch ein ganz witzig und auch erfreulich für mich. Ich muss nämlich keine Zyankali-Kapsel schlucken. Das hatte ich letzte Sendung in Aussicht gestellt. Falls das von uns präsentierte examensrelevante Urteil nicht im Examen Erwähnung finden sollte tatsächlich. Das hat es offenbar binnen weniger Tage, hat uns ein Hörer über Twitter mitgeteilt, dass er hier in Frankfurt sogar in einer mündlichen Prüfung als Gast dabei saß und da dann unter anderem auch die Sprache auf eben dieses BGH-Urteil kam. Mhm. Also
genau, und vielleicht, ich glaube, es war so eine generelle Frage, ne, was ist denn sozusagen die höchstrichterliche Rechtsprechung in der vergangenen Zeit gewesen? Aber auch das kann in der Tat vorkommen, ne, dass man im Grunde genommen einfach deutlich zeigen soll, man verfolgt die Rechtsprechung. Ja, genau. Und dann kann man mit sowas eben brillieren.
Brillieren, das ist exakt das Wort, ja.
So, jetzt kommen wir aber mit Dingen, die uns diese Woche beschäftigt haben und beschäftigen werden auch noch. Also ganz frisch, wie gesagt, auf dem Tisch ist das Oberlandesgericht Köln, das jetzt der Witwe von Helmut Kohl, Frau Maike Kohl-Richter oder Richter Kohl?
Ich meine Richter Kohl, aber ich bin jetzt auch nicht 100%.
Genau, eine Niederlage jedenfalls beigebracht hat, aber Konstantin, erzähl du noch mal.
Also eigentlich ist es gibt tatsächlich zwei Entscheidungen des OLG Köln. Beide kreisen um die Publikation des Buches Vermächtnis, die Kohl-Protokolle von dem Autor Heribert Schwan, einem zweiten Co-Autor und der Verlag war natürlich auch noch in das Verfahren involviert. Das hat man ja sicherlich mitbekommen. Der Schwan war Kohls Ghostwriter für seine Memoiren, hat sehr, sehr viele ellenlange Gespräche mit ihm geführt und anfangs war das auch ein beiderseits einvernehmliches und fruchtbares Verhältnis, irgendwann dann aber nicht mehr. Kohl hat diese Vertragsbeziehung aufgekündigt und der Schwan hat dann daraufhin einfach eben noch dieses weitere Buch rausgebracht, das eine ganze Menge Zitate enthielt, die Kohl zwar so gesagt hatte, aber deren Publikation er nicht zugestimmt hatte. Das hatte er sich nämlich vorbehalten, dass er das alles nochmal sieht, bevor es dann tatsächlich rausgeht. Das war natürlich einerseits ein Medienkracher und andererseits echt ein krasses, also ein wirklich krasser Fall der presserechtlichen Persönlichkeitsverletzung, weil natürlich wirklich, wenn du also so ein Vertrauensverhältnis mit jemand hast und stundentagelang mit dem da sitzt und der dir seine ganze Lebensgeschichte erzählt, mit der klaren Prämisse, das geht so erstmal nicht raus, ohne dass ich das absegne und du ihm dann kündigst und er ist dann einfach echt so auf den Markt, das ist schon wirklich ein Knaller, ne? Also viel, viel extremer geht's eigentlich nicht. So, und jetzt gibt's eben zwei Entscheidungen. Die eine sagt, es bleibt bei dem, was schon die Vorinstanz beschlossen hatte, nämlich, dass die weitere Veröffentlichung dieser Zitate untersagt ist. 116 Stück sind es. Es würde insoweit auch das postmortale Persönlichkeitsrecht fortwirken. Also es ist jetzt auch nicht egal auf einmal, weil Helmut Kohl zwischenzeitlich ja verstorben ist. Sie teilen das dann hier jetzt noch, wenn man das mal im Detail nachlesen will, da packen wir euch den Link in die Shownotes auf. Einige Zitate 41 Stück seien schon deshalb unzulässig, weil sie irgendwie in einem verfälschenden Kontext gestellt werden. 8 Zitate seien einfach wörtlich unzutreffend, das habe Kohl gar nicht so gesagt. Weitere 18 seien unzulässig, weil sie im Buch so aneinandergereiht wurden, dass sich der Sinn verändert hat. Und auch die übrigen seien eben unzulässig aufgrund für den Hauptautor, aufgrund der Vertragsbeziehung und der eingegangenen Erklärung, dass er eben auf Kohls Segen da warten muss, und für den Verlag und für den Co-Autor aufgrund des postmortalen Persönlichkeitsrechts von Helmut Kohl. Ja, das ist ja so gesehen erstmal ein Sieg, wenn man so will, für eben die Erben. Aber es gibt noch eine zweite Entscheidung, und das ist vielleicht die schmerzlichere. Denn Helmut Kohl hatte damals natürlich auch Schmerzensgeld erstritten. Und zwar eine sensationell hohe Summe von, ich meine, roundabout 500.000 oder sowas?
Nee, ich glaube tatsächlich, es war 1 Million.
Aber da war es sogar wirklich 1 Million.
Ja, es war 1 Million, und dazu muss man ja wissen, dass Schmerzensgeld in Deutschland wirklich sehr bescheidene Beträge normalerweise annimmt. Das ist selten besonders hoch, und das war wirklich ein absoluter Rekord und sorgte eben deswegen auch für unglaubliche Aufmerksamkeit.
Ja, sicherlich zum einen, weil aus dem gerade schon genannten Grund, dass es eben wirklich ein regelrechter Vertrauensbruch und eine besonders krasse Persönlichkeitsrechtsverletzung ist. Zum anderen auch, dass die natürlich auch viel Geld damit verdient haben. Ne? Deshalb haben sie es ja gemacht. Und nun allerdings stellte sich das Problem, dass der Altkanzler Helmut Kohl ja bekanntlich verstorben ist und eben seine Erbin nun den Rechtsstreit weitergeführt hat in der Berufung. Und der Schmerzensgeldanspruch im Gegenteil zu sonstigen Ansprüchen, eigentlich, ne, tritt man ja als Erbe einfach in die Vermögensposition des Erblassers, wie es so heißt, ein. Alles, was dessen Rechte waren, sind nun die eigenen Rechte und Pflichten ebenso. Aber eben mit einigen Ausnahmen, und eine solche Ausnahme ist der Schmerzensgeldanspruch. Da hat der BGH in einem anderen Verfahren gesagt, der dient der Kompensation emotionaler Leiden. Und diese Leiden hat ja nun mal nur der Erblasser ertragen müssen und nicht seine Erben. Gut, jetzt könnte man sagen, ja, vielleicht war das für die Familie irgendwie auch belastend und so, aber natürlich.
War es bestimmt.
Klar, aber das wäre dann ja eine Klage aus eigenem Recht, die in einem ganz eigenen Verfahren geltend zu machen wäre. Aber soweit es jetzt eben um den Anspruch von Kohl geht, dann können auch nur seine Schmerzen sozusagen berücksichtigt werden, und die können nicht mehr kompensiert werden, weil es Helmut Kohl nicht mehr gibt. Also jedenfalls er nicht mehr lebt. Anders soll es übrigens sein, wenn bereits ein rechtskräftiges Urteil über den Schmerzensgeldanspruch besteht. Dann nämlich ist der aus diesem Urteil sich ergebende Anspruch vererbbar, aber nicht in einem Fall wie diesem. Es wird übrigens diskutiert, das finde ich auch noch einen ganz interessanten Gedanken. Also muss man schon wirklich echt, ja, morbide drauf sein, um auf die Idee zu kommen, aber dem einen oder anderen wäre es wohl zuzutrauen. Ob es jetzt nicht passieren könnte, dass die Presse sich quasi sagt, okay, wir haben hier so eine Person des öffentlichen Interesses, der ist steinalt und schwer krank, den ziehen wir jetzt einfach mal so richtig durch den Dreck, und macht ja nichts, weil bis das Ding notfalls über 3 Instanzen beim BGH durch ist, ist er tot. Und wir legen einfach mal Rechtsmittel ein, dadurch wird das Urteil vorher nicht rechtskräftig, und dann gibt es keinen Schmerzensgeldanspruch mehr. Das wäre in der Tat eine Konstellation, schreibt auch dort das Oberlandesgericht hier, wo man möglicherweise von diesem Grundsatz abweichen könnte, wenn dafür Indizien bestehen. Aber das sei hier nicht so gewesen. Zum Zeitpunkt der Publikation sei Helmut Kohl zwar schon recht alt gewesen, aber es hätte sich jetzt nicht abgezeichnet, nee, dass er auf jeden Fall bald versterben würde.
Genau, und das ist ja ein Rechtsstreit, der sich über viele Jahre schon hingezogen hat, ne?
Ja.
Gut.
Okay, ja, ich glaube, das fasst es eigentlich zusammen. Wie gesagt, wir packen euch die Links dazu in die Shownotes und kommen dann nach Amerika.
Genau, da geht es um einen ganz anderen Fall. Den Fall des Harvey Weinstein, der Filmproduzent aus Hollywood, der wirklich mannigfaltige Oscars gewonnen hat, für über Jahrzehnte hinweg Hollywood geprägt hat, die Filmindustrie geprägt hat und auch Karrieren befördert oder beendet hat. Und das, so sagt man jetzt oder weiß man ziemlich genau, seit vergangenen Herbst immer auf der Couch, also auf der
Casting Couch.
Casting Couch. Und Harvey Weinstein, das vielleicht nochmal zur Erinnerung, ist ja tatsächlich derjenige, an dem sich das die ganze MeToo-Bewegung herauskristallisiert hat. Also er war quasi Stein des Anstoßes und in dessen Folge hat sich dann eben, also durch die Vorwürfe, die ja im vergangenen Jahr durch die New York Times veröffentlicht wurden.
Stein Weinstein des Anstoßes, gefällt genau. Mir, sehr gut.
Also in der New York Times und im New Yorker angestoßen wurden, kamen ja dann viele Frauen, wagten sich aus der Deckung und haben sowohl Harvey Weinstein Vorwürfe gemacht, als auch dann losgelöst davon. Mhm. Vielen anderen aus der Filmbranche. Aber
zuletzt jetzt Morgan Freeman, wobei das, was ich da bisher gelesen habe, klang etwas weniger dramatisch als bei Herrn Weinstein, aber wie dem auch sei, jedenfalls.
So, und das Interessante ist, das ist jetzt nun immerhin ein Fall, der eben seit Oktober die Welt bewegt. Und jetzt hat es einen ersten Durchbruch gegeben, nämlich am vergangenen Freitag wurde nämlich Harvey Weinstein auf Basis von zwei konkreten Vorwürfen dem Haftrichter vorgeführt. Das kann man sich übrigens auch im Internet natürlich angucken, auf Videoplattformen wie YouTube. Da gibt es Sequenzen, wie offensichtlich, also die Presse war ja schon informiert darüber. Mehrere Tage vorher hat Harvey Weinstein auch selber gesagt, er wolle sich stellen. Und man wusste also am Freitagmorgen, ich glaube tatsächlich, es war um 9.35 Uhr, das wird ja immer dann sehr dezidiert berichtet, um 9.35 Uhr wurde er dann im Haftrichter vorgeführt, musste also Spalier laufen durch die Pressefotografen, hatte eben Handschellen an und musste sich vor Gericht stellen, weil es tatsächlich jetzt zwei sehr konkrete Fälle gibt, in denen die Staatsanwaltschaft von New York jetzt tatsächlich Anklage erheben möchte. Die wird allerdings noch geprüft von der Grand Jury. Also um das deutlich zu sagen, in diesem Stadium ist es eben noch keine fertige Anklage, sondern da ist im amerikanischen Recht jedenfalls in einigen Konstellationen eine Grand Jury vorgeschaltet. Das sind so 20, maximal 24 Personen, die eben prüfen, ob eine Anklage zugelassen wird.
Also im Grunde genommen so wie in Deutschland das strafrechtliche Zwischenverfahren, nur mit dem Unterschied, das ist halt nicht von einem Einzelrichter oder einer Kammer, sondern eben von einer Jury entschieden.
Ja, und das ist nicht standardmäßig, glaube ich, durchgeführt wird.
Sondern nur in bestimmten, okay.
Genau.
Aber damit wir das nochmal klarkriegen, weil ich war auch so ein bisschen verblüfft, als ich irgendwie in der Presseüberschrift gelesen habe, Harvey Weinstein stellt sich der Polizei, wo ich so dachte, war er jemals auf der Flucht? Also irgendwie, ich fand das so etwas merkwürdig. Das, was hier sozusagen jetzt gegen ihn vorlag, war dann die Anordnung, würde man in Deutschland sagen, Untersuchungshaft anzutreten?
Genau, also darum ging es eben. Also er ist auch tatsächlich, also wurde eben ein Haftrichter vorgeführt und er ist jetzt auf Kaution frei. Ne? Also er ist jetzt, müsste sonst ins Gefängnis. Er wurde auch erkennungsdienstlich eben behandelt und musste 1 Million Kaution zahlen. Also es geht dann geht tatsächlich so ein Scheck über die, über den Tisch und er muss Fußfesseln tragen, darf jetzt New York und New Jersey nicht verlassen. Also das ist sein Radius, in dem er sich jetzt bewegen darf und er musste seinen Reisepass abgeben.
Ah, okay, so, also dann ist der Untersuchungshaftgrund wahrscheinlich auch Fluchtgefahr, ne? Vermutlich, weil, ja.
Genau, also wenn man das überhaupt so vergleichen kann, ne? Das wäre jetzt sozusagen, das entzieht sich meiner Kenntnis, nach deutschem Recht wäre es eben definitiv so, ne? Man braucht natürlich, um jemanden in Haft zu nehmen, dann tatsächlich auch einen Haftgrund und das wäre hier in der Tat dann Fluchtgefahr. So, und worum geht es in diesen konkreten Fällen? Also es soll, wie gesagt, Vorwürfe gibt es ja, die weit in die vergangenen Jahrzehnte zurückgreifen, auch die von prominenten Schauspielerinnen geäußert werden. Da hat es bisher eben weder zu einer Anklage noch doch zu polizeilichen Ermittlungen hat es gereicht, aber bisher eben nicht zu einer Anklage. Was jetzt angeklagt wird, angeklagt werden soll, ist, dass er eine Frau vergewaltigt haben soll. Das soll vor 5 Jahren gewesen sein in einem Hotel in Manhattan. Das ist ein bisher unbekanntes Opfer, da weiß man in der Tat noch nicht viel. Und das Zweite ist eben, dass er eine Frau zum Oralsex gezwungen haben soll. Da hat sie eben auch in Interviews übrigens schon bekannt gegeben. Also sie dachte eigentlich, sie wird zu einem Casting geladen, auch in einem Hotel. Und dann hat er sie wohl gezwungen, Oralsex zu, an ihm zu vollziehen. Das ist der Vorwurf.
Und wenn jetzt von Vergewaltigung oder von gezwungen die Rede ist, dann meint das wirklich körperlich gezwungen oder wie? Also, oder, weil, ne, ich meine, das ist ja immer das, was da, so die Frage, die da im Raum steht, ne, ist es jetzt nur eine Machtausübung, ist es eine Drohung mit einem irgendeinem Übel oder ist es eben wirklich eine körperliche Überwältigung?
Also die Details weiß man in der Tat nicht. Und okay. Vielleicht, um das nochmal deutlich zu machen, Harvey Weinstein durch seinen sehr prominenten Anwalt Benjamin Braffman weist auch immer noch alle Vorwürfe ganz klar zurück und sagt, jeder Sex, den er gehabt hat in der Vergangenheit, soll grundsätzlich immer einvernehmlich gewesen sein. Mhm. Eine Vergewaltigung hat zu keinem Zeitpunkt jemals stattgefunden. Das ist immer auch wichtig, das deutlich zu machen, weil es natürlich hier auch wir uns immer noch in der Phase befinden, wo die Unschuldvermutung eben geht. Und Benjamin Braffman ist ja eben ein schon sehr erfahrener Verteidiger, der jetzt auch ziemlich deutlich gemacht hat, dass die mündliche Verhandlung eben für die Opfer keine besonders leichte Verhandlung werden, denn er hat schon angekündigt, dass er sie ins Kreuzverhör nehmen wird und da auch wirklich ziemlich rigoros vorgehen wird. Und er hat auch im Wesentlichen deutlich gesagt, dass er nicht glaubt, dass nach diesem Kreuzverhör die Jury bestehend aus 12 Personen diesen Personen glauben wird. Also da wird schon wirklich scharf geschossen. Also das,
ja, man kann sagen, sympathischer Typ, das so einem Vergewaltigungsopfer zu sagen, wenn es denn tatsächlich eins ist. Aber gut, andererseits ist halt auch irgendwie sein Job als Strafverteidiger.
Ja, aber das ist eben wirklich genau der Punkt, ne, der auch viele Frauen in der Vergangenheit natürlich immer genau davor abgeschreckt hat, ne, dass es dann
dass man dann
so
in der
vorgeht.
Öffentlichkeit irgendwie gegrillt und filetiert wird. Von.
Genau. Ja. Also das eben jetzt der letzte Schritt oder der jüngste Schritt in Sachen Harvey Weinstein. Wie gesagt, auf der ganzen Welt ist das, glaube ich, die einzige oder das Strafverfahren, was am weitesten gediehen ist, jetzt unabhängig von der Aufregung, die sozusagen MeToo schon in den vergangenen Monaten.
Ja, kommt halt auch immer darauf an, was man unter MeToo subsumiert. Ich meine, Strafverfahren wegen Sexualstraftaten gibt es täglich, aber wenn wir jetzt halt so über
das
Machtmissbrauch bekannter, prominenter reden und das unter MeToo fassen, wobei auch da ist natürlich immer, gibt es auch, ich meine, es gibt zum Beispiel da diesen ehemaligen Leiter der Münchner Musikhochschule, der ist jetzt schon in 2 Fällen verurteilt worden, der ist natürlich nicht ein Promi vom Range eines Harvey Weinstein, aber auch in der Kulturszene kein Unbekannter. Aber jedenfalls ist der Weinstein-Fall natürlich der Vorzeigefall dieser Bewegung. Und insofern, ja, wird es spannend sein, wie sich das weiterentwickelt, ob die Grand Jury die Anklage zulässt und was dann dabei rumkommt.
Vielleicht nochmal für aufmerksame Hörer unseres Podcasts. Wir haben ja über Harvey Weinstein auch schon früher gesprochen. Und damals ging es aber tatsächlich um eine zivile Klage, die die Staatsanwaltschaft schon vor einigen Monaten gegen auch das Unternehmen und das Management dieser Weinstein Film Company erhoben hat, einfach um auch Schadensersatzansprüche für die Opfer sicherzustellen. Das war sozusagen deren Fokus. Das dürfte auch leichter sein, als jemandem tatsächlich strafbares Handeln vorzuwerfen und auch zu beweisen. Und im Zuge dessen ist ja Harvey Weinsteins Produktionsfirma auch tatsächlich in die Knie gegangen. Ne? Also die haben Insolvenz angemeldet.
Weil dann natürlich auch Aufträge ausblieben und die einfach als toxisch wahrgenommen wurden dann in der Industrie.
Kommen wir jetzt von Amerika und von Harvey Weinstein zum Sommermärchen 2006. Also es ist tatsächlich schon 12 Jahre her, dass es hier in Deutschland die Fußball-Weltmeisterschaft veranstaltet wurde und das zu einem großen kollektiven Freudentaumel geriet.
Allerdings. Da erinnern wir uns noch an unverkrampfter Patriotismus wurde da zelebriert oder zumindest war es so zu lesen, dass das so sei.
Hier ist es jetzt so, dass die Staatsanwaltschaft Frankfurt Anklage erhoben hat und zwar gegen die beiden früheren Präsidenten des Deutschen Fußballbundes, Wolfgang Niersbach und eben Theo Zwanziger und gegen 2 weitere Fußballfunktionäre. Und vielleicht muss man da wirklich auch noch mal ganz weit zurückgehen, denn die eigentlichen Vorwürfe sind schwere Steuerhinterziehung. Das bringt man jetzt erstmal nicht in Zusammenhang mit der Fußball-Weltmeisterschaft 2006. aber wohl mit dubiosen Zahlungen, die damals geflossen sein sollen. Und dazu muss man in der Tat ein bisschen ausholen, denn das Ganze begann ja nicht etwa 2006, als wir alle im kollektiven Freudentaumel.
Besonders wir zwei Fußballfans.
Ja, doch.
Wobei, da war ich aber auch mit von der Partie.
Ja. Genau. Sondern eben schon viel, viel früher. Ne? Und da ist es auch einfach auch mal interessant, sich nochmal anzugucken, wie eigentlich so eine WM-Vergabe abgelaufen ist. Das dürfte sich inzwischen schon alles ein bisschen bereinigt haben, aber tatsächlich war schon lange der Vorwurf im Raum, dass die Vergabe der Spiele nicht immer ganz korrekt lief, beziehungsweise immer gegen hohe Zahlungen, Korruptionszahlungen
eben zustande kam. Korruption im Spitzensport, das kann ich mir nicht vorstellen.
Ja, da muss man natürlich auch vorsichtig sein mit den Vorwürfen, aber es ist jedenfalls immer schon als Verdacht im Raum gewesen. Und der hat sich jetzt langsam erhärtet und wie gesagt, der auch immerhin zu dieser Anklage geschafft. Aber tatsächlich kam der Stein wohl ins Rollen 2015 auch wesentlich durch einen Artikel im Spiegel, Ehre, wem Ehre gebührt, ja. Die da recht dezidiert mal dieses ganze Geflecht aufgedeckt haben und auch, finde ich, sehr interessant erzählt haben, wie es zu dieser Vergabe kam. Also, denn tatsächlich ist es ja im Juli 2000 gar nicht so offensichtlich gewesen, dass Deutschland die tatsächlich Veranstalter werden kann, ja, also das ausrichten darf, sondern Deutschland befand sich damals im engen Austausch, im engen Konkurrenzverhältnis zu Südafrika. Mhm. Also die Südafrikaner lagen eigentlich auch vorn in dieser doch recht komplizierten Prozedur. Und dann wurde tatsächlich immer gefeilscht und gerungen um Stimmen. Also man rechnete eigentlich damit, dass dass Deutschland 13 Stimmen braucht, um tatsächlich
bei der FIFA. Dort wird abgestimmt, ja.
Richtig, die Stimmen, genau. Ab eben, wer der nächste Veranstalter wird. Und Deutschland, so hieß es immer, brauchte 13 Stimmen. Und dann kam es zu einem ziemlichen Showdown und in dessen Folge dann der neuseeländische FIFA-Abgeordnete fluchtartig das Etablissement und die Veranstaltung und die Abstimmung verließ. Also wirklich in der letzten Runde, kurz vor der letzten Runde abdampfte. Und dann tatsächlich Deutschland mit 12-11 Stimmen tatsächlich gewann.
Also der hätte sonst
man hat damit gerechnet, dass er Südafrika unterstützt, dann wäre es 12-12 gestanden und dann hätte der damalige FIFA-Präsident Blatter dann wohl den Ausschlag gegeben und hätte sich womöglich für Südafrika entschieden. Das war damals die Befürchtung. Und dieser Mensch sauste dann ab und sorgte natürlich für einen Eklat ersten Grades. Und weil also vielfach eben gesagt wurde, das sei gekauft gewesen. Er hat allerdings gesagt, dass er zu stark unter Druck gesetzt wurde. Also es kamen wohl in der Nacht ständig Anrufe von den jeweiligen Lagern, die ihn versucht haben, auf die Seite zu ziehen. Und diesem Druck hat er nicht mehr standgehalten. Und deswegen hat er wirklich fluchtartig das Etablissement verlassen. So ist jedenfalls seine Erklärung gewesen. Und deswegen hat man sich, weil das auch wirklich ein ganz kurioses Verhalten hat, nie so richtig beschäftigt, wie eigentlich die restlichen 12 Stimmen zustande kommen und gekommen sind. Und jetzt wird immer deutlicher, dass das womöglich mit Zahlungen zusammenhing, die geleistet wurden, womöglich an 4 asiatische Länder. So heißt es immer. Nichts davon ist bewiesen. Also das ist jetzt nicht reine Spekulation, aber jedenfalls sind die Vorwürfe, aber eben nicht bewiesene Vorwürfe. 4 asiatische Stimmen sollen gekauft worden sein und das womöglich mit dem Geld von 6,7 Millionen Euro, die von dem damaligen Adidas-Chef Dreyfus gegeben wurden. Und zwar in einer Art von schwarze Kasse. Also denn offensichtlich wurde das Geld, wenn es denn geflossen ist, natürlich nicht aus einem offiziellen Haushalt des deutschen Fußballbundes bezahlt, ne?
Klar, oder das muss er ja Rechenschaft erstatten.
Genau,
ja,
so, oder des Bewerbungskomitees. Es gab, wurde ein Bewerbungskomitee 1998 gegründet, dem übrigens Franz Beckenbauer vorstand.
Ne? Das hat also ein eigenes Budget, aber da sind Schmiergeldzahlungen nicht inklusive.
Genau. Und deswegen soll eben Geld anderweitig beschafft worden sein, um eben flüssig zu sein für diese Stimmenabgabe. Das sind so ein bisschen die Vorwürfe, die interessanterweise aber jetzt auch gar nicht zur Anklage stehen, dass, denn das ist wahrscheinlich auch wirklich irrsinnig schwer überhaupt nachzuweisen oder in dem auf die Spur zu kommen, sondern worum es jetzt geht, sind 6,7 Millionen Euro, die niemals deklariert wurden, mhm, und die deswegen als eine Art von Steuerhinterziehung, als Steuerhinterziehung eben den DFB jetzt belasten.
Ja, das ist natürlich ganz lustig, dass man, also das erfasst ja nicht den Unrechtskern des Vorgehens, wenn es denn tatsächlich so stattgefunden hat. Ja, also der Unrechtskern wäre ja eben, dass Funktionäre bestochen wurden und das ist ja nicht der Sanktionsgrund bei der Steuerhinterziehung. Aber gut, die Staatsanwaltschaft denkt sich vermutlich, sie nimmt, was sie kriegt oder was sie eben beweisen kann. Und worin soll denn die Steuerhinterziehung gelegen haben? Also in der...
Na, das Interessante ist, dass Herr Dreyfus dieses Geld wohl vorgestreckt hat als eine Art von Kredit, mhm, und das dann aber 2005 angeblich wieder haben wollte, und zwar ein Jahr vor der Fußballweltmeisterschaft. Und er sagte, na, jetzt habt ihr sie ja und es werden ja große Einnahmen erwartet, also dann könnt ihr dieses Geld jetzt auch zurückzahlen. Und das sorgte natürlich für Furore, denn man kann ja nicht einfach 6,7 Millionen an den Adidas-Chef überweisen. Hm. Und deswegen versuchte man, das zu deklarieren als eine Ausgabe, die im Zusammenhang mit einer großen Gala in Berlin statt oder gezahlt werden sollte. Ne? Mhm. Also die FIFA wollte in Berlin im Vorfeld eben der Spiele, ich glaube kurz vorm vom Eröffnungstag, wollte die eine große Gala veranstalten, und die wurde übrigens abgesagt ein halbes Jahr vorher, aber für diese Gala sollte eben das Geld geflossen sein und das ist nirgendwo aufgetaucht und also beziehungsweise auf diese Zahlungen wurden dann, es ist auch wirklich ein Zyklus, ja, also die wurden auf verschiedene, vom DFB über die FIFA und so weiter, sollen die geflossen sein und tauchten aber jedenfalls nicht in steuerrelevanten Unterlagen auf, und das ist sozusagen das, was mein Problem hier darstellt.
Ja, das kann kein Vergnügen sein, sich dadurch die Unterlagen zu wälzen. Wenn ihr jetzt denkt, das klingt ja kompliziert, dann glaubt uns, dass es noch die etwas geraffte Kurzfassung ist. Es ist im Einzelnen noch tausendfach komplizierter, wer da wie mit wem genau oder auch doch nicht. Aber gut, da wird nun also Anklage geführt, und aber gegen Franz Beckenbauer nicht, ne?
Nee, der eben nicht. Das sind jetzt vier, die hier eine Rolle spielen, was eben an der Organisationsstruktur des Deutschen Fußballbundes eben lag, ne?
Okay.
So, und was man vielleicht auch nochmal dazu sagen soll, denn auch hier sind wir natürlich wieder im Bereich der Unschuldsvermutung und der Verdachtsberichterstattung. Also auch die Angeklagten weisen die Vorwürfe weit von sich, und Theo Zwanziger ist übrigens, das fand ich ganz interessant, der ist ja Anwalt und hat auch lange Jahre als, ich weiß nicht, ob lange Jahre, aber jedenfalls einige Zeit als Steuerinspektor gearbeitet. Also er ist okay, von
der weiß, wie das Spiel funktioniert.
Genau. Und der weist aber wirklich alle Vorwürfe vehement von sich und attackiert aber im Gegenzug auch die Staatsanwaltschaft und nennt das eben einen blinden Aktionismus, ja, um vom eigenen Fehlverhalten abzulenken.
Okay.
So, also dem sei Genüge getan. Jetzt haben wir uns ein bisschen übers Sommermärchen unterhalten und die Strukturen, die dazu geführt haben.
Ja, und dann kommen wir noch zu einem abschließenden Thema, dem gerechten Urteil. Ihr seht, die Sendung wird diesmal ein bisschen kürzer als zuletzt, aber ist ja auch okay. Wie gesagt, immer wie die Nachrichtenlage das halt so gebietet. Und es geht mal wieder um den allseits geliebten amerikanischen Präsidenten Donald Trump, der ja bekanntermaßen ein sehr aktiver Twitterer ist. Und auch so tragen es zumindest die Kläger vor einem amerikanischen Gericht in Manhattan vor, mindestens 100 Nutzer auf Twitter geblockt hat. Ne? Das kann man machen, wenn einem jemand ganz furchtbar auf die Nerven geht oder einen vielleicht auch beleidigt oder so, kann man ihn blocken. Das hat dann zur Konsequenz, dass derjenige die eigenen Tweets nicht mehr sehen kann. Klammer auf, zumindest solange er eingeloggt ist. Er kann sich ja jederzeit ausloggen, dann sieht er sie wieder, Klammer zu. Und dass derjenige einen auch nicht in Tweets erwähnen kann. Also der kann dann zum Beispiel nicht schreiben, Entscheidung von @realDonaldTrump, das Treffen mit Kim Jong-un abzusagen, halte ich für katastrophal dämlich. Das funktioniert dann eben auch nicht mehr. Und die Kläger haben nun also vorgetragen, das dürfe Trump nicht tun. Er dürfe keine Nutzer auf Twitter blockieren, weil seine Verlautbarungen und die sich daran anschließenden Diskussionen ein öffentliches Forum seien. Und das insoweit eben nicht genauso zu behandeln sei wie bei einer Privatperson, sondern eher quasi als staatlicher Akteur hier auftritt und ein Forum eröffnet. Und wenn er das tut, dann muss er auch jedem die Möglichkeit geben, in diesem Forum zu partizipieren, zu lesen, was er selber da mitteilt und was ja in seinem Fall auch wirklich oftmals die erste und einzige Quelle ist, um zu erfahren, was er so plant und das eben auch irgendwie selber würdigen zu können. Was er schon machen darf, ist Leute stumm zu schalten. Das hat dann lediglich zur Folge, dass er selber nicht mehr sieht, was die ihm schreiben und antworten, aber der Rest der Welt sieht's und die sehen seine Tweets auch noch, ja. Wird man mal sehen, ist halt irgendwie auch eine erstinstanzliche Entscheidung. Aber wenn ihr jetzt denkt, mein Gott, das ist ja irgendwie völlig schräg und weit weg, don't be so sure. In Deutschland gibt es das Bestreben auch. Die Gesellschaft für Freiheitsrechte, die wir schon verschiedentlich erwähnt haben, befindet sich in der Vorbereitung einer Verfassungsbeschwerde aus genau demselben Grund gegen verschiedene deutsche, ich glaube, Polizeibehörden, aber vermutlich würde es für alle Behörden gelten, die auf Twitter vertreten sind, mit eigentlich einer ganz ähnlichen Argumentation. Ich weiß nicht, ob die Verfassungsbeschwerde am Ende wirklich erhoben wird, aber jedenfalls haben sie das auf ihrer Homepage so angekündigt, dass sie das irgendwie planen und vorbereiten.
Ja, gut, damit wäre die Woche ausreichend verhandelt, würde ich sagen. Wir hören und hoffentlich sehen uns dann auch tatsächlich dann nächste Woche Donnerstag auf dem Deutschen Anwaltstag. Bis dahin wünschen wir für die Glücklichen einen frohen Feiertag, für den Rest der Republik, der arbeiten muss, eine frohe Restwoche und wir freuen uns über Feedback.
Und für die besonders Glücklichen ein schönes langes Wochenende.
Ja.
Wir freuen uns über Feedback, das ihr hinterlassen könnt, am liebsten mit einer Sternchenwertung im iTunes Store oder auf Spotify oder wo auch immer ihr uns hört. Gerne aber auch in Form eines Kommentars unter blogs.faz.net/Einspruch, wo wir dann auch nochmal durchgeben werden, wann genau ihr uns am Anwaltstag sehen könnt. In diesem Sinne, bis nächste Woche und macht's gut.
Tschüss.
Ciao.